Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Detjen, der Leiter des Hauptstadtstudios unserer Senderfamilie, also von Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk. Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Frenzel.
Wir schauen auf die Themen dieses Montags und ich schaue dann immer gerne vorher auch mal auf die Social-Media-Kanäle unserer Gäste. Stefan Detjen, da habe ich einen schönen Tweet von Ihnen gefunden auf Twitter. Liste von Gegenständen, auf denen Menschen am Wochenende den Berliner Teufelsberg runtergebrettert sind. Absperrgitter, Babybadewanne, Backblech, das geht dann noch eine ganze Ecke weiter. Die Aufzählung endet mit Yogamatte und schließlich sind offenbar auch Leute mit Zäunen den Schnee runtergerodelt. Jetzt bleibt natürlich eine entscheidende Frage offen, lieber Stefan Detjen. Sie ahnen es, womit sind Sie runtergebrettert?
Ich bin mit meinen Skiern runtergebrettert. Also man muss wissen, der Teufelsberg ist die höchste Erhebung Berlins, 120 Meter. Da ist oben eine legendäre, inzwischen fast ruinenhafte Abhörstation des amerikanischen Geheimdienstes drauf. Und da gibt es eine Skipiste, die da runtergeht. Da fand 1986 sogar mal ein Weltcuprennen statt. Aha. Und wenn so viel Schnee ist wie jetzt, dann packe ich die Ski aus dem Keller, schnall mir meine Tourenfelle drunter und mache da herrliche Skitouren.
Okay, ist das Langlauf oder ist das Abfahrt?
Naja, das sind Tourenski, also wo man normalerweise in den Alpen mit den Skiern bergauf geht, dann okay. Oben die Felle runter macht und dann Abfahrt runterfahren kann.
Kannte ich gar nicht. Sie sprechen ja mit einem Niedersachsen, merkt man an dieser Stelle. Gut, ja, es wird ja langsam wärmer. Skiurlaub vor der eigenen Haustür ist so oder so bald vorbei. War schön. Falls Sie sich schon auf die Osterferien freuen sollten, so als Perspektive, freuen Sie sich bitte nicht zu früh. Die Debatte um die Frage, können wir Ostern in den Urlaub fahren, sie läuft gleich auch bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen hier gemeinsam auf die Themen des Tages und ich habe jetzt einen Satz, der ist ihm möglicherweise auch nicht leicht über die Lippen gegangen. Und wenn man ihn hört, kann er auch ein bisschen den Optimismus nehmen. Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben. Das sagt der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, hat es der Bild am Sonntag gesagt. Er hat es dann auch nochmal NTV gesagt.
Es kann keinen großen Osterverkehr geben. Wir müssen es genauso verantwortungsvoll machen wie Weihnachten.
Also zu große Mobilität bereits im April sei Gift, würde alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben in der Bekämpfung der Pandemie. Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, wie würden Sie das einordnen? Sind solche Botschaften gerade hilfreich?
Naja, ich halte das für realistisch, wenn man sich darauf einstellt, dass wir jedenfalls da noch nicht so weit sind, dass wir munter durchs Land reisen und normale Urlaube machen, wie wir das in früheren Jahren gemacht haben und jetzt gerne tun würden. Ich fürchte, das ist ein Realismus. Wir reden jetzt drüber, das Land redet drüber. Und ich habe den Eindruck, das Problem ist an mancher Stelle nicht mangelnder Realismus, sondern dass uns auch falsche Hoffnungen gemacht wurden, wie wir sie uns vielleicht auch selber gemacht haben.
Ich meine, Kretschmer hat das eingeleitet mit den Worten, ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen. Das hieße dann aber auch im Umkehrschluss, dass all das, was ja auch in der politischen Kommunikation jetzt mitschwingt und mitschwang in den letzten Wochen, gerade in der letzten Woche, als es auch nochmal um Öffnungsperspektiven geht, dass das dann in gewisser Weise die Unwahrheit ist.
Naja, es ist nicht die Unwahrheit, aber es erzeugt natürlich eine Stimmung und Erwartungen, dass es jetzt nur noch um Öffnungen geht und das kennen wir ja. Schon, das haben wir im Frühjahr schon mal erlebt. Da ging dann das Wort von der Kanzlerin von den Wiedereröffnungsdiskussionsorgien um. Angela Merkel ist da mit viel Hohn und Spott bedacht worden. Aber wir haben, glaube ich, gelernt in dem Jahr, was passiert, wenn man sich da in falsche Hoffnungen wiegt und zu schnell einfach nur noch an die Öffnung und an die Rückkehr in die Normalität denkt. Und ich glaube, es wird noch lange darum gehen, dass wir darüber sprechen müssen, wie wir mit diesem Virus leben, mit dieser besonderen Situation leben und auch mit den Einschränkungen, die damit auch noch, glaube ich, noch lange einhergehen werden.
Okay, also bei Ihnen wohlwollende Zustimmung oder zumindest vorsichtige Zustimmung für Herrn Kretschmer. Es gibt ja Gegenworte, auch aus der Riege der Ministerpräsidenten. Markus Söder war gestern Abend bei Anne Will in der ARD. Der hat das schon relativ diplomatisch zurückgewiesen. Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, der auch gerade der Riege der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen vorsitzt, der hat es auch mit anderen Worten zurückgewiesen. Die können wir gerade mal hören.
Wir haben in den letzten 6-7 Wochen es geschafft, doch um 100 Punkte runterzukommen in der Entwicklung. Warum soll es uns nicht jetzt gelingen, in den nächsten 6-7 Wochen bis Ostern noch einmal 30 Punkte runterzukommen?
Das sagt und fragt vor allem Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin. Und ich frage Sie, Stefan Detjen, kann er nicht auch recht haben?
Ja, natürlich. Ich will nicht dem Optimismus widersprechen, der auch wichtig ist, den man sich auch nicht nehmen lassen soll. Aber vielleicht ist das auch eine persönliche Angelegenheit, wie man damit besser zurechtkommt. Ich jedenfalls glaube, es ist richtig, wenn man sich eine sehr realistische Haltung zurzeit anlegt, sich nicht zu sehr den drohenden Enttäuschungen aussetzt und eben damit zurechtkommt, dass man sagt, wenn wir Ostern Ausflüge machen können, wenn wir vielleicht kleinere Reisen machen können, wenn wir Verwandte wieder sehen können, die wir lange nicht gesehen haben, dann ist viel gewonnen. Aber die Vorstellung, dass wir dann in Urlaubsparadiese fahren, dass wir vielleicht in überfüllte Skiorte gehen, Après-Ski-Feiern machen, so wie wir das erlebt haben, das ist, glaube ich, nicht realistisch. Und ich glaube, das wäre unklug.
Okay, aber dann wäre es natürlich eigentlich auch klug, da beispielsweise eine gemeinsame Kommunikation zu haben. Ich habe es angesprochen, gerade erst letzte Woche hatten wir die Konferenz der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Das war die Konferenz Nummer 18, also man kann davon ausgehen, die haben mittlerweile eine gewisse Routine, haben da auch wieder 5 Stunden zusammengesessen oder vielmehr digital zusammengeschaltet gesessen. Ist es zu viel erwartet, dass man da vielleicht am Ende noch so eine kleine Runde macht, eine halbe Stunde? Wie kommunizieren wir in den nächsten Wochen? Also ist es klug, dass der eine Ministerpräsident der Bild am Sonntag das sagt und dann 2-3 andere am Tag danach was anderes? Oder ist das unvermeidbar?
Ja, das ist Föderalismus. Und da stoßen wir jetzt natürlich an Grenzen. Und dieses Prinzip des Föderalismus wird im Moment extrem strapaziert. Und zwar auf allen Ebenen, auch auf der Regelungsebene. Das begleitet uns ja durch die ganze Corona-Zeit, dass wir mit der Frage konfrontiert sind, wäre es nicht besser, wäre es nicht hilfreicher, wenn wir stärkere zentrale Regelungsmöglichkeiten hatten. Am Anfang, erinnern Sie sich, war das die Frage Großveranstaltungen. Da lief der Bundesgesundheitsminister durchs Land und bettelte drum, dass man Großveranstaltungen absagt, und trotzdem fanden noch Bundesligaspiele in proppenvollen Fußballstadien statt, und die Bundesregierung war auf einmal in diesem Feld mit ihrer Machtlosigkeit konfrontiert. Jetzt haben wir das gesehen in den letzten Wochen. Kanzlerin muss drum betteln, passt auf mit den Schulen, öffnet nicht zu früh. Und wir sehen, da ist eine föderale Regelungsvielfalt. Föderalismus heißt im besten Fall, das wird jetzt auch immer wieder betont, Vielfalt von Wegen, Vielfalt von Experimentiermöglichkeiten. Das Beste setzt sich durch, föderaler Wettbewerb. Aber das muss man aushalten können. Und wir sehen jetzt natürlich, das ist dann die psychologische Ebene, wie leicht wir dann an den Punkt kommen, wo wir Föderalismus nicht mehr als eine belebende, heilsame Vielfalt erleben, sondern als ein Chaos- und Regelungswirrwarr und uns einheitlichere Regeln wünschen. Ich kann beides verstehen.
Was helfen könnte, wäre natürlich ein flächendeckender Einsatz von Schnelltests. Jetzt nicht gegen alles und für alles, aber sie könnten auf jeden Fall helfen, die Pandemie ein bisschen besser zu beherrschen. Frage ist natürlich, warum gibt es sie hierzulande noch nicht so umfassend wie möglicherweise anderswo? All das klären wir gleich. Der Tag mit Stefan Detjen, Chefkorrespondent des Deutschlandradio und Leiter unserer Studios in Berlin und Brüssel. Jetzt fast direkt bei mir, aber zwischen uns liegt eine dicke Glaswand. Sie sind zugeschaltet aus dem Nachbarstudio und ein Studio weiter. Ich beschreibe Ihnen mal, was hier so stattfindet. Ein Studio weiter ist meine Kollegin Heike Bredow, die ich gerade so noch sehen kann auf Entfernung. Tja, wenn wir jetzt Schnelltests hätten, dann könnten wir alle an einem Tisch sitzen, oder?
Ja, also man kann sagen, die Schnelltests sind zumindest für den Moment inzwischen relativ sicher. Schwieriger wird es natürlich, wenn man dann von dem positiven oder negativen Ergebnis ausgeht und Sicherheit für den nächsten Tag erlangen will. Das klappt natürlich noch nicht so gut.
Sie recherchieren heute das Thema für uns hier im Newsroom. Ein Thema, das auch in der politischen Debatte immer wichtiger und größer wird, diese Frage Schnelltests. Was geht da schon? Was geht noch nicht? Wo muss man vorsichtig sein? Ich war ja positiv überrascht, nachdem ich diese Erfahrung einmal gemacht habe mit dem Stäbchen weit hinten im Rachen. Gurgeln und spucken. Es wird einfacher.
Genau, es gibt verschiedene Methoden für die Schnelltests. Mit Spuck- und Gurgeltest wurden auch in groß angelegten Studien schon gute Ergebnisse erzielt. Zum Beispiel diese große Studie in Österreich, die unter Schülern gemacht wurde. Das waren alles Gurgeltests und da gab es eine sehr große Zuverlässigkeit. Aber also es gibt sehr, sehr verschiedene Schnelltests. Die EU hat die alle auf einer Seite aufgelistet. Das sind 51 Seiten. Und diese Schnelltests sind zum Teil auch leicht im Internet zu kaufen, aber offiziell bislang ausschließlich medizinischem Personal vorbehalten. Mhm. Also die Angst ist natürlich einfach, dass sie nicht korrekt durchgeführt werden und dann viele falsch negative Ergebnisse liefern und dann dazu führen, dass Menschen sich weniger vorsichtig verhalten. Aber man kann sagen, das Bundesgesundheitsministerium hat jetzt den Weg für Schnelltests, die man als medizinischer Laie zu Hause durchführen kann, freigemacht. Die Medizinprodukteabgabeverordnung wurde geändert, aber offiziell sind, wie gesagt, noch keine zugelassen. Es sind aber knapp 30 Anträge auf Sonderzulassung eingegangen und die ersten werden voraussichtlich dann im Anfang März erteilt.
Okay, Anfang März. Stefan Detjen, von der politischen Einordnung her, Schnelltest, das Wort schnell steckt drin, aber man hat mal wieder den Eindruck, im politischen Raum geht es nicht ganz so schnell.
Ja, der Eindruck ist da. Das ist eindeutig so. Ich meine, wir reden ja seit langem davon. Das war schon im Frühsommer, im Sommer die Hoffnung, dass wir möglicherweise schon Weihnachten soweit sind, dass wir Schnelltests haben und uns testen können, bevor wir möglicherweise Verwandte sehen. Mich hat das total überrascht, dass die Impfungen vor den Schnelltests kamen. Ich hätte im Sommer immer gedacht, das wird umgekehrt sein. Wir werden erst diese einfachen Schnelltests haben, die man selber machen kann und dann kommen vielleicht im Laufe des jetzigen Jahres die Impfung. Das war umgekehrt und ich habe noch keine wirkliche Antwort darauf, warum wir mit den Schnelltests noch nicht weiter sind. Ich sehe die Probleme genauso. Das ganze System mit den Schnelltests, die Idee, man testet sich selbst, ist damit sicher, verhält sich entsprechend, funktioniert, wenn das sehr geordnet, sehr diszipliniert und verantwortungsbewusst passiert. Aber dass das ganz große Chancen hat, das ist ja, liegt ja auf der Hand, auch gerade wenn solche Tests strukturiert durchgeführt werden. An Schulen geht das jetzt los, da sind ja die Vorbereitungen getroffen, da ist in den Ländern bestellt worden, dass das für Lehrer und Kindergartenpersonal jetzt sehr schnell stattfinden kann. Voraussetzung, das darf man natürlich nicht vergessen, ist, dass auch da, wo Schnelltestbefunde sind, die dann nochmal durch die PCR-Tests bestätigt werden, dass das Melden weiter funktioniert, dass die Kontaktkettennachverfolgung weiter funktioniert. Also da sieht man, dass da schon sehr viel dranhängt. Aber ich glaube und ich sehe mal voraus, das wird eine der nächsten Diskussionen, die wir haben werden, ist die Politik da zu langsam gewesen, hätten wir da schon viel weiter sein können.
Zumal, Heike Bredol, andere ein bisschen schneller sind. Wir machen ja im Moment gerne gerade auch den Auslandsvergleich immer wieder. Bei Österreich beispielsweise hat zumindest einen halben Schritt die Nase vorne da.
Ja, da ist es geplant, dass die Schnelltests kostenlos abgegeben werden und auch für zu Hause zugelassen sind.
Okay. Gibt es denn weitere Bedenken auch gestern, ich habe Anne Will schon erwähnt, wo das natürlich wieder großes Thema war, wurde auch deutlich, dass es da irgendwie im politischen Raum, offenbar im Gesundheitsministerium und auch drumherum immer noch Bauchschmerzen gibt. Kann man die irgendwie belegen, begründen?
Die Bauchschmerzen mit den Schnelltests sind natürlich, dass sie nicht ganz so sicher sind wie die PCR-Tests. Wobei jetzt Studien auch belegt haben von der Charité, dass die Schnelltests, die man selber durchführt, dass da fast genauso viele positive Ergebnisse gefunden wurden wie bei den Schnelltests, die von medizinischem Personal durchgeführt werden. Insofern gibt es schon starke Stimmen, die sich sehr dafür einsetzen, da jetzt ein bisschen auf die Tube zu drücken.
Heike Bredol, vielen Dank für diese Information. Wir bleiben noch ein bisschen in dieser grundsätzlichen Debatte Krisenmanagement in Corona-Zeiten. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast bei mir ist Stefan Detjen, seit bald 10 Jahren Leiter des Hauptstadtstudios von Deutschlandfunk Kultur und seinen Schwestersendern, Cheferklärer der komplexen politischen Verhältnisse zum Ende der Ära Merkel. So hat sie das Medium-Magazin mal anerkennend gewürdigt in der Kategorie Journalist des Jahres. Herr Detjen, erstmal eine Frage zum eigenen privaten Medienkonsum. Anne Will, ist das ein Pflichttermin für Sie, Sonntagabend?
Tja, müsste es vielleicht sein, ist es nicht. Ich habe es gestern gesehen und habe mir eigentlich gedacht, muss kein Pflichttermin sein.
Nee, dabei war das ja echt hochkarätig besetzt. Ich sage das mal für alle, die es nicht gesehen haben. Da war Annalena Baerbock, die Grünen-Chefin. Da war Markus Söder, der Ministerpräsident aus Bayern. Olaf Scholz, der Finanzminister. Drei, also die Kanzler werden wollen, mehr oder minder offen ausgesprochen. Christian Lindner hätte bestimmt auch nichts dagegen. Der war auch dabei, aber der sagt das nicht so offen. Also hochkarätig besetzt, aber nicht in der Qualität der Debatte? Oder was erklärt ihr Zögern?
Naja, auf der einen Seite habe ich wenig Neues gelernt. Wenn man sich gerade wie ich ständig mit der Politik beschäftigt, dann ist das Aufeinandertreffen von Positionen, die man kennt. Und man schaut dann sozusagen diesen Kampf in der Arena an. Wie schlagen die sich da jetzt? Wer sammelt da Punkte? Wer gibt dem anderen einen Schlag in die Magengrube? Wer trifft wo? Das ist das eine, was stattfindet. Das andere ist, dass es natürlich immer in einer gewissen Weise den Aggregatzustand von Debatten und auch der Politik abbildet. Und insofern muss ich dann schon sagen, habe ich gestern schon was gelernt, weil mir nochmal klar geworden ist, dass wir jetzt in eine Phase kommen, in der die Politik eben in den Wahlkampfmodus geht, in der sie nochmal ganz anders argumentiert, als wir das im letzten Jahr erlebt haben. Und wo ich mir die Frage gestellt habe, hilft uns das in dieser Situation wirklich weiter? Ist das noch eine Politik, die bessere Lösungen produziert, die Einsichten produziert, die mir dabei hilft, zu sagen, hier habe ich es mit unterschiedlichen Konzepten zu tun? Ich habe da ganz starke Zweifel gehabt, als ich das gestern gesehen habe.
Ich habe mal einen Auszug, einen Versuch, zumindest von Annalena Baerbock, einen konstruktiven Vorschlag zu machen, ein Angebot an alle anderen, die da saßen.
Hier sitzen drei Parteivorsitzende unterschiedlicher Parteien, die in Ländern mitregieren, die zum Teil im Bund regieren. Ein Kanzlerkandidat ist fast wie ein Parteivorsitzender auch. Wir können hier gemeinsam entscheiden. Nächste Woche, nächste Sitzungswoche im Bundestag bringen wir einen fraktionsübergreifenden Antrag in den Bundestag ein zum Schutz unserer Kinder. Jedes Kind wird jeden Tag erreicht. Schnelltest an die Schulen und an die Kitas. Und zwar nicht alle paar Wochen, sondern für alle Kinder, die wiederkommen. Und vor allen Dingen etliche Unterstützungsmaßnahmen für die Klassen, die dann danach kommen. Luftfilter da, wo es nicht möglich ist. Das wäre unsere gemeinsame Kraftansprengung. Und ich glaube, wenn wir hier alle mit dabei sind, dann können wir richtig was bewegen. Jetzt braucht es Pragmatismus und nicht dieses Hin- und Hergeschiebe. Wer wäre denn, hätte denn, könnte denn?
Das hat Annalena Baerbock gesagt, die Grünen-Chefin. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, ist das jetzt eigentlich, weil Sie das gerade so analysiert haben, ist das jetzt eigentlich Wahlkampf und sich positionieren? Oder muss man das auch mal als wirklich ernst gemeintes Politikangebot der Gemeinsamkeit verstehen?
Ich habe das als wirklich als reinen Wahlkampf gesehen. Da hat sich ganz geschickt eine Politikerin präsentiert als eine, die Sachen in die Hand nimmt. Eine Politikerin, die den Anspruch erhebt, ich kann Kanzlerin. Das hat sie da gemacht. Sie hat da rhetorisch was aufgebaut, wo man denkt, ja Mensch, richtig, wenn die da zusammensitzen, warum einigen die sich nicht endlich mal? Das ist etwas, was jede Sitzungswoche im Bundestag stattfindet. Fast alles, was die da gesagt hat, Luftfilter in Schulen, Hilfsprogramme für Kinder, das gibt es ja schon, das wird im Bundestag permanent diskutiert, das passiert auf Länderebene, da läuft ganz viel voran und da wird der Eindruck erweckt dann in so einer Situation, als könnte das doch alles ganz, ganz einfach sein. Da sitzt man mal abends im Fernsehen zusammen bei Anne Will im Studio und wenn diese Leute jetzt alle ein bisschen vernünftiger wären, dann würden die doch da rausgehen und schon wäre das Land in einem besseren Zustand. Das blendet zunächst mal aus, was in der politischen Ebene auch im Parlament tatsächlich passiert. Das bestärkt oder legitimiert den Vorwurf, dass diese Fernseh-Talkshows natürlich so Simulation, so Parlamentssimulationen sind, so eine Rolle von Ersatzparlamenten annehmen, die eine Illusion erzeugen und nicht mehr vermitteln, wie Politik wirklich funktioniert. Und insofern habe ich das als eine wirklich problematische Debatte gestern wahrgenommen.
Sie sagen, wie Politik wirklich funktioniert. Ich glaube aber, in der Wahrnehmung vieler Bürgerinnen und Bürger funktioniert sie im Moment von den Ergebnissen her nicht so gut. Und da ist natürlich schon die Frage, wie legt man da den Finger in die Wunde als Opposition? Wobei man auch bei Annalena Baerbock natürlich zu Recht fragen kann, inwieweit ist sie da eigentlich Opposition oder auch Regierung? Die Grünen sind in 11 Landesregierungen beteiligt von 16. Aber auch zum Beispiel von medialer Seite. Also wie sehr lässt man das zu, diesen Gedanken, es ist komplex, die Lage ändert sich ständig und wie sehr legt man den Finger in die Wunde und stellt fest, beispielsweise Nachbarländern bestimmte Dinge funktionieren besser. Warum ist das eigentlich so?
Genau, und das sind Balancen, die da eingehalten werden müssen. Und wir sehen jetzt, dass gerade mit dem Beginn dieses Jahres sich da was verschoben hat in der Balance. Die Politik ist in den Wahlkampfmodus gegangen. Wir haben das gesehen am Anfang des Jahres, wie die SPD faktisch in der Bundesregierung aus dieser Regierungsrolle rausgetreten ist und fast aus der Regierung heraus eine Oppositionsrolle eingenommen hat in der Impfdebatte, die befördert hat. Gesagt hat, der Gesundheitsminister macht das falsch, sozusagen die Situation ausgenutzt hat, dass die entscheidenden Akteurinnen und Akteure, Präsidentin der EU-Kommission, die Bundeskanzlerin, der Bundesgesundheitsminister, alle von der anderen Partei sind und die SPD macht in der Regierung Opposition. Das ist natürlich eine so grobe Vereinfachung dessen, was da auch in einer Regierung geschieht. Und das, was wir gestern Abend da auch in dieser Anne-Will-Sendung gesehen haben, ist, dass die Politik jetzt natürlich, die können ja gar nicht anders, dass sie jetzt in Modus gehen und sozusagen dauernd zu erklären, die Regierung macht's schlecht. Wir wissen aber ganz genau, wie es besser geht. Wir wüssten das. Wenn wir mal dran wären, dann wird das alles viel besser laufen. Und
wenn ich da kurz einhaken darf, das muss natürlich eigentlich immer der Anspruch der Opposition sein oder auch einer kleineren Regierungspartei, die die Führung übernehmen will, dass sie sagt, wenn wir das machen würden, würden wir es besser machen. Wenn natürlich sie diesen Anspruch nicht hätte, dann würde sie ja politisch auch was falsch
natürlich
machen.
Natürlich, ganz genau. Das ist, so funktioniert Politik und sie funktioniert aber deshalb sage ich, ist das immer eine Balance und ich glaube, dass wir im Moment in der Gefahr sind, dass wir darin in diesen kommunikativen Vereinfachungsmechanismen, in denen Politik auch funktioniert, dass wir die tatsächlich Komplexität der Lage aus dem Blick verlieren. Und ich glaube, das leitet dann auch über zu der Frage, was ist unsere Rolle in den Medien? Da gibt es ja auch zwei Wege. Da gibt es sozusagen einen Journalismus, den wir zurzeit sehen, der sagt also viel zu viel Konsens in der Politik. Wir müssen jetzt ganz scharf alles mal kritisieren, alles in Frage stellen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als gerade in diesem Wahlkampf ja jetzt auch diejenigen sind, die zum Teil gegen die geballte Dynamik der Politik die Komplexität offen halten, die Räume der Unsicherheit auch offen halten, auch die Möglichkeit offen lassen, Fragen zu stellen oder zu sagen, da gibt es bestimmte Dinge, die wissen wir eben nicht. Wir haben eben über die Schnelltests gesprochen. Ob das wirklich funktioniert, das wissen wir im Moment nicht. Gehen die Leute verantwortungsvoll damit um und so weiter. Das wird man experimentieren, das wird man versuchen und danach wird man ein Stück schlauer sein. Aber ich würde an der Stelle nochmal davor warnen, vor allen, die sagen, das löst das Ganze jetzt. Mhm. Viele Schnelltests, wenn die Regierung viele Schnelltests rankarrt, dann ist das alles in 8 Wochen gelöst. Das glaube ich nicht.
Räume der Unsicherheit, auf jeden Fall würde ich Ihnen zustimmen. Gleichzeitig mache ich aber die Beobachtung, sowohl bei politisch Handelnden als auch bei medialen Begleitern, dass es manches Mal zu einer Art Generalentschuldigung wird für alles und für eine politische Zurückhaltung, auch eine zum Teil Untätigkeit in Phasen, wir haben es ja vielfach besprochen, was wurde im Sommer gemacht, was wurde im Frühherbst gemacht, dass sich da gerade bei den Handelnden so ein Gefühl breit gemacht hat, es ist sowieso so unsicher, lasst uns mal lieber abwarten, die Politik der ruhigen Hand, auf Schritt fahren. Ich denke, das muss man auf jeden Fall auch sehr genau beobachten und im Zweifel auch kritisieren. Nochmal bezogen auf Anne Will gestern Abend, ein Markus Söder und auch ein Olaf Scholz, die beiden Hauptregierenden da in dieser Runde, haben auf mich häufiger den Eindruck gemacht, naja, es ist halt so, wie es ist und besser geht's nicht. Aber ich glaube, es geht an manchen Stellen schon besser.
Ja, aber ich glaube, wenn man sich das wirklich das ganze Bild anschauen will, dann muss man ja sehen, dass da auch wieder eine Illusion erzeugt wird, dass man da in Gestalt von Ministerpräsidenten, Parteivorsitzenden, potenziellen Kanzlerkandidaten, da saßen ja 3 mindestens potenzielle in der Runde, Scholz als Erklärter, Baerbock als möglicher der Grünen, Söder als möglicher der Union, dass das natürlich auch dazu beiträgt, weite und sehr entscheidende Bereiche des politischen und des administrativen Geschehens auszublenden. Das ist eines der Probleme in dieser ganzen Corona-Phase, dass ganz entscheidende Akteure natürlich die kommunalen Akteure sind, die Gesundheitsämter im Moment. Wie funktionieren die eigentlich? Da haben wir als Medien ganz wenig und ich würde sagen zu wenig Angebote, das überhaupt in den Blick zu nehmen, weil wir eben dazu neigen zu sagen, Anne Will, da sitzen dann 3 Parteivorsitzende, da ist das alles entscheidend und da sehen wir jetzt, da lernen wir, wie das wirklich funktioniert, wird vollkommen ausgeblendet, die entscheidende Ebene der Kommunen, der Gesundheitsämter, der Verwaltungen im Augenblick, die wir anschauen müssen. Da gibt es natürlich eine politische Ebene der Verantwortung, aber das mal anzuschauen, wie das da im Detail funktioniert, das trägt dann dazu bei, die Komplexität, die Schwierigkeit dieser ganzen Krise überhaupt erst zu erklären und zu verstehen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf die aktuellen Themen und Aufreger. Dieses Wochenende hat Anton Hofreiter, der grünen Fraktionsvorsitzende im Bundestag, für eine kleine Aufregung gesorgt. Mit ein paar kritischen Anmerkungen zum Einfamilienhaus oder Einparteienhaus, wie er im Spiegel-Interview gesagt hat. Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie. Sie sorgen für Zersiedlung und damit auch noch für mehr Verkehr. Das also die Kritik des Toni Hofreiter im Spiegel. Stefan Detjen ist weiter mein Gast, Journalist in unserem Hauptstadtstudio. Manche haben daraus gelesen, die Grünen wollen das Einfamilienhaus verbieten. Ist das eine zulässige Zuspitzung?
Das ist jedenfalls eine erwartbare und sozusagen vorprogrammierte Zuspitzung. Das bestätigt das Bild der Grünen als der Verbotspartei. Das sind Diskussionen, wie wir sie ja schon erlebt haben. Der Veggie Day, das Fleischverbot, passt genau ins Bild. Wunderbare Angriffsfläche für alle Kritiker der Grünen.
Also wer hat da dann jetzt was falsch gemacht? Toni Hofreiter, dass er das so in diesem Interview benannt hat?
Ja, ich glaube, parteipolitisch, strategisch ist das ein Fehler gewesen. Die Angriffsfläche ist einfach zu groß. Und wenn man so eine Diskussion aufmachen will, dann muss man das geschickter machen. Das ändert ja nichts daran, dass da natürlich an dem Thema was dran ist. Das ist aber auch nicht so, dass man Toni Hofreiter braucht, um da drauf zu stoßen. Das ist ja ein Thema, wenn man sich auch, wir haben eben über unterschiedliche Ebenen der Politik angeschaut, das ist ein Thema, das Kommunen natürlich permanent beschäftigt. Bebauungspläne, da wird entschieden, wo wird verdichtet, wo werden Bebauungsgebiete für Einfamilienhäuser ausgewiesen. Thema hier in Berlin, wachsender Speckgürtel. Wenn man da rausfährt aus Berlin jetzt, da sieht man das wie in anderen Großstädten auch. Da entstehen die Einfamilienhaussiedlungen. In der Stadt wird eifrig diskutiert über Verdichtung von Wohnräumen, Hochhausbau und so weiter. Also das sind Diskussionen, die finden längst statt. Und wenn da jetzt ein Fraktionsvorsitzender dieser Partei kommt, dann ist natürlich die Frage damit gestellt, was führt der da im Schilde, was will der denn? Und da hat er bisher jedenfalls, glaube ich, keine adäquaten Antworten drauf gehabt.
Ich habe ja hier die vorsichtige These, Robert Habeck und Annalena Baerbock, wäre das nicht passiert?
Ja, die verhalten sich, wenn wir über politische Kommunikationsstrategien sprechen, ungewöhnlich geschickt. Die bieten ganz wenig Angriffsflächen. Kann man auf allen Ebenen anschauen, wenn wir uns anschauen, die Union, Diskussion darüber, Kanzlerkandidatur, Drängen, warum entscheiden die das nicht und so weiter, wird als Problem markiert, bei den Grünen genauso unentschieden diese Frage und es gibt keinen Weg, da irgendwie ein Problem drin zu erkennen, weil die das einfach ausgesprochen geschickt machen. Das ist auch was, was man von Politikern anderer Parteien immer wieder gehört, dass die da voller Respekt und Staunen davor stehen. Wie die Grünen das an ihrer Spitze da im Moment machen, umso willkommener dann, wenn dann ein Hofreiter kommt und da mal wieder das Tor für Kritik aufmacht.
Das war ja auch so ein bisschen die Kommentierung auf Social Media auch von bestimmten Interessengruppen und anderen Parteien, das wahre Gesicht der Grünen. Die Frage ist natürlich auch das, was Sie gerade mit Blick auf Annalena Baerbock und Robert Habeck beschrieben haben, inwieweit das auch zu einer programmatischen Unkenntlichkeit führt. Denn man könnte jetzt ja auch in der Tat, Sie haben sie angesprochen, zur Verteidigung des Anton Hofreiter sagen, da sind programmatisch wichtige Punkte für die Grünen angesprochen. Ohne die Idee des Verbots, muss man extra auch nochmal sagen, also das bringt ja gar nicht in den Raum. Und man könnte schon dann natürlich auch mit Blick auf die Wahlauseinandersetzung, in der wir sind, sagen, eigentlich ist es doch schön, wenn Parteien deutlich machen, wohin die Reise geht und das nicht rhetorisch verkleistern.
Genau, aber die Grünen haben gelernt, dass sie als eine beinahe, wie auch immer man das formulieren will, möchte gern Volkspartei in der Mitte ihre Erfolge erzielen, indem sie auch von der Union ganz stark Wähler abgreifen. Wenn wir fragen, warum kommt der Hofreiter damit jetzt um die Ecke, dann führt das sicherlich in die Richtung, die Sie jetzt andeuten, nämlich auch in innerparteiliche Mobilisierungen. Die Grünen sind eine Partei, die immer von der Balance ihrer beiden Flügel, den Fundis und den Realos, gelebt haben. Wenn man sich die Entwicklung der Partei in den letzten Jahren anschaut, dann ist die in einem ungewöhnlichen Maße dominiert und beherrscht von den Realos, die die Partei jetzt in eine Regierungskoalition bevorzugt mit der Union hineinführen wollen. Und da wird jetzt in der Partei auch nochmal ein anderer Akzent gesetzt. Nicht nur wahrscheinlich mit Blick auf die klassischen Fundis der Grünen, sondern man muss ja sehen, eine Abbruchkante zeigt sich für die zurzeit auch im Blick der ganz jüngeren Generation, die jetzt ins Wahlalter reinkommt, Fridays for Future-Bewegung, wo wir in Baden-Württemberg auch sehen, da entsteht jetzt nochmal eine fundamentalistischere Ökopartei, die den Grünen Konkurrenz macht. An dieser Abrisskante sozusagen arbeitet der Hofreiter da mit solchen Äußerungen.
Wir reden jetzt über das wirklich wichtigste Thema dieser Tage, nämlich das Wetter. Die tiefen Temperaturen fast überall, die sich jetzt ja rasant verabschieden werden. Aber gerade dieses Wochenende hatten eine Menge Menschen Spaß auf dem Eis oder auf den Skiern, wie wir auch von Stefan Dietjen erfahren haben schon, hier auf dem Teufelsberg in Berlin. Stefan Dietjen, an vielen Stellen hat die Polizei aber auch versucht zu verhindern, einerseits, dass sich zu große Menschenmassen ansammeln, aber auch mit Blick auf zugefrorene Flächen. Da gab es Spielort Berlin einen sehr martialischen Weg in Weißen See, über dem Weißen See, ein Polizeihubschrauber, der sich so absenkte, dass er die Menschen buchstäblich vom Eis vertrieben hat durch aufwirbelnden Schnee. Das kritisieren viele auf Social Media auch so ein bisschen so in dieser Tonlage. Naja, die Polizei kriegt irgendwie, die Politik kriegt das Impfen nicht hin, aber sowas kriegt die Polizei hin. Ich fand, als ich diese Bilder gesehen habe, das auch ein bisschen heftig. Wie geht's Ihnen?
Ja, ich habe diese Bilder nicht gesehen. Ich habe das gehört. Ich habe auch gehört, mir erzählen lassen, dass es hier in Berlin am ganzen Wochenende Polizeieinsätze an Seen gab, weil die Leute auf die Seen gegangen sind. Und ich habe das dann mit meiner Tochter, die auch Jura studiert, jetzt hier diskutiert, welche Befugnisse hat die Polizei da überhaupt. Also man kann das ja juristisch, so kam die Frage bei uns auf, darf die das eigentlich, wenn sich die Leute nur selber gefährden? Also
Und da gibt es da eine klare Antwort?
Ja, ich glaube schon, dass man zum Beispiel Platzverweise, darum geht es ja dann, aussprechen und auch durchsetzen kann, auch wenn sich Menschen in größerem Umfang selbst gefährden. Aber vielleicht hören jetzt Juristen zu, die da widersprechen. Aber ich finde das auch ganz naheliegend natürlich, dass in so einer Situation Leute gehen aufs Eis, ziehen andere nach. Da ist dann auch das Moment dabei, wo dann andere mit betroffen werden. Wenn da welche drauf sind, sieht man das, dann kommen auch die anderen nach. Auf einmal sind zu viele auf der Eisfläche, bricht das ein. Ich habe das mal gesehen, Leute, die im Eis einbrechen. Das ist wirklich nicht schön. Und ich glaube, da erwartet man auch vom Staat zu Recht, dass er da einschreitet und das verhindert.
Darf ich da gerade einhaken, weil Sie sagen, man erwartet das zu Recht. Ich habe da eher so das Gefühl, kann man nicht auch erwarten, dass der Staat auch mal Bereiche unorganisiert, unkontrolliert lässt und vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund dieser Pandemiezeiten. Es könnte so langsam der Eindruck entstehen, dass so die letzten Dinge, die Spaß machen und die in diesen eher ereignisarmen Pandemiezeiten noch irgendwelche Freizeitbetätigung ermöglichen, dass auch da dann zwar häufig freundlich und lächelnd Polizistinnen und Polizisten stehen, aber eben doch deutlich machen. Und ich würde es jetzt mal vielleicht auf den Punkt bringen, es gibt auch möglicherweise das Recht, auch mal einzubrechen.
Ja, also da müsste man dann wirklich genau wissen, wie groß die Gefahr ist. Ich habe mich das auch gefragt, es war jetzt so kalt hier, ob die Eisfläche tatsächlich, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist und ob die Eisflächen das nicht aushalten. Das kann ich schlicht nicht beurteilen. Wir haben am Anfang der Sendung gesprochen über meine Wochenenderlebnisse auf diesem Teufelsberg da in Berlin mit diesem munteren Rodeltreiben da, wo die Leute auf Backblechen und Yogamatten und Skiern und Schlitten den Berg runtergerutscht sind. Mhm. Und ich mir auch gedacht habe, im Moment kann das sein, dass da jetzt die Polizei kommt. Wird das jetzt zu viel? Kann das sein, dass sich da Leute gefährden? Und ich mir gedacht habe, nee, das ist so ein Ausdruck von Lebensfreude in dieser Zeit. Eisflächen sind vielleicht da doch nochmal was anderes.
Okay, gut, einigen wir uns an dieser Stelle darauf. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast ist, jetzt muss ich fast sagen, mein Gast war in dieser Stunde Stefan Dietjen, der Leiter des Hauptstadtstudios vom Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova. Heute ist Montag und noch nicht einmal, muss ich jetzt entschuldigend sagen, für alle Menschen im Rheinland und anderen betroffenen Gebieten, noch nicht einmal habe ich das Wort Rosenmontag erwähnt. Herr Dietjen, Sie haben ja auch mal einige Jahre in Köln gelebt als Chefredakteur des Deutschlandfunks. Wie eng sind Sie dem Karneval verbunden?
Ja, ich bin da aufgewachsen.
Ach, Sie sind da sogar, Entschuldigung.
Ich bin aufgewachsen in Köln, ich bin da zur Schule gegangen, also Grüße nach Köln, Alaaf, wir denken dran, der Karneval findet immer statt.
Würden wir Sie heute normalerweise verkleidet vorfinden?
Ja, also als ich in Köln war, würde man mich jetzt schon, klar, ich habe Karneval gefeiert.
Okay, darf ich noch fragen? Als was, oder?
Ja, immer wechseln. Also ich habe das nie so weit gebracht, mir einen Plutenmantel zu nähen. Das wollte ich eigentlich immer mal tun. Da bin ich dann doch zu früh weggegangen. Das sind diese Jacken, wo man dann so ganz viele Kleiderfetzen dran macht. Das machen die echten Kölner Karnevalsprofis. Die haben Pluten. Aber sonst so von, was man in unserer Jugend noch unbeschadet machen konnte, Cowboy, Indianer, habe ich alles durch.
Gut, wir setzen auf das Jahr 2022. Für heute, Stefan Dietjen, vielen Dank für Ihren Besuch. Und für alle, die mehr Karneval wollen, gibt's den gleich hier nach den Nachrichten im Deutschlandfunk Kultur.